Grenzen zieht. Und was ich daran sehr interessant finde, ist, dass damit auch eine Nationalisierung der Blickrichtung eigentlich einsetzt. Der Pitzbühel bedeutet von Norden her etwas ganz anderes als von Süden her. Das hat sicher damit zu tun, dass das Engadin auch über viel höhere Berge noch verfügt und er dort nicht diese Symbolrolle bekommen konnte. Dennoch waren es andere Leute, nicht, die von Norden her kamen. Das war dieses Milieu des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, also der liberale, dann später nationale Alpinismus. Und das prägt nun auch die Vorstellung von dem Berg, nicht? Er bekommt eine ganz eindeutige Schauseite und die ist einfach von Norden her, von der Bieler Höhe her und nachher noch eigentlich nochmal verstärkt durch den Bau der Wiesbadener Hütte. Es ist dieser Blick von der Wiesbadener Hütte mit dem Doppelgipfel von kleinem und großem Pitzbühel, während die ja, sehr malerische Ansicht aus dem Val d'Huy und dann diese hochaufragende Wand eigentlich aus dem Talabschluss lange nicht so ikonisch geworden ist. Und ich würde wetten, von vielen, nicht nur in Vorarlberg, sondern auch global oder in einer großen Perspektive quasi der Alpenkenner nicht erkannt werden würde.
Sagt Bernhard Schofen. Streit um den Pitzbühel gab es nie, obwohl er an der Grenze liegt. Michael Kasper.
Die Tiroler haben mit dem Fluchthorn einen höheren Berg in Eselfreita, dann in der Umgebung natürlich noch weiter. Die Unterengadiner haben den Piz Linard und haben damit den höchsten Berg in Eselfreita. Er ist eigentlich nicht umstritten, weil er nur für Vorarlberg so wichtig ist. Also das, ich denke, von dem her ist es keine große Diskussion. Andererseits, es ist ganz interessant zu bemerken, dass jetzt heuer rund um das Jubiläum natürlich, also er liegt ja an der Grenze zwischen eben Vorarlberg und Graubünden und Tirol hatte keinen unmittelbaren Anteil am Gipfel. Die Erstbesteiger sind allerdings von Galtür aus gestartet und die Gemeinde Galtür und Tirol legt da schon Wert mit drauf, dass sie eben da mit im Boot sind, weil sie ja Grundeigentümer sind. Sie haben kurz nach 1900 eben diese ursprünglich engadinische große Alpe Vermund, also wo heute das Ilfretter Stausee ist und dann eben auch das Ochsental, dieses ganze riesige Gebiet von der Gemeinde Ardetz damals zum recht guten Preis gekauft und sind eben damit bis heute die Grundbesitzer am Berg oder zumindest der österreichischen Hälfte, wenn man so will. Oder? Und ja, das hat man jetzt gemerkt in den letzten Wochen, dass das da ganz nicht unrelevant ist und für sie ganz wichtig ist und eben auch jetzt dann am 14. Juli dann zu diesem, am Tag des Jubiläums der Erstbesteigung, auch der Tiroler Landeshauptmann dann da voraussichtlich mit dem Vorarlberger gemeinsam diesen Berg besteigen wird.
Lange Zeit hatte man geglaubt, dass sich der Mensch erst im Früh- und Hochmittelalter in das Gebiet am und um den Pitzbühel gewagt hat. Erst in den letzten Jahren haben Ausgrabungen von Archäologen bewiesen, bereits im 9. Jahrtausend vor Christus waren Menschen dort oben unterwegs.
Das ist eben der Vorteil auch wieder im Hochgebirge. Die Ablagerungen, die Vegetation und andere Formen, also im tiefer gelegenen Bereichen hinterlassen, eben in so einem langen Zeitraum, sind ja in der Höhe deutlich geringer. Also man findet diese Strukturen relativ oberflächennah noch. Da gibt es kaum also eben Akkumulation vom Boden, sondern das ist mitunter sogar noch an der Oberfläche oder unter einer sehr dünnen Schicht darunter. Und man kann natürlich, also die Archäologen können das, an diesen einschlägigen Plätzen, das sind ja Plätze, die eigentlich nicht nur vor 9000 Jahren vielleicht interessant waren oder im 9. Jahrtausend, sondern die ganzen Jahrtausende danach in der Landwirtschaft, in der Alpwirtschaft, von Hirten, von Jägern, von den Menschen, die da oben gewirkt haben. Also das ist eine enorme Kontinuität der Nutzung dieser Region. Also vor allem zum Beispiel unter diesen großen Abris nennt man sie, diese großen Felsblöcke, die so ein kleines Vordach bilden oder wo man ein bisschen Schutz darunter finden kann, dass die eben genauso damals schon von den ersten Jägern und Sammlern genutzt wurden, dann auch von den Hirten und eben bis in die jüngere Vergangenheit, bis in die jüngste. Also sie finden ja dann auch in den verschiedenen Schichten, die sich dort dann befinden, sowohl die steinzeitlichen Pfeilspitzen und ganz oben dann die Konservendosen oder Ähnliches, die eben auf die jüngere Vergangenheit zurückverweisen und für die Archäologen in der Zukunft dann auch sehr interessant sein werden.
1936 verkündete das erzkonservative Vorarlberger Volksblatt unter dem Titel »Kreuzzug des Reichsbundes auf den Pitzbühel« Folgendes. Der Gedanke, auf dem höchsten Berge Vorarlbergs ein Gipfelkreuz zu errichten, zum Zeichen, dass dieses Land christlich ist und bleibt, allen Anstürmern der Überwinder des Christentums zum Trotz, tauchte zum ersten Male am 21. Mai 1936 am Gautag der Reichsbundjugend in Schruns auf. Landesführer Eugen Leising verkündete seinen Gedanken und mit großer Begeisterung erhob man den Vorschlag einstimmig zum Beschluss. Zitat Ende. Der Piz Buin musste, wie viele andere Gipfel der Alpen, auch als Projektionsfläche für viele politische Strömungen und Sehnsüchte herhalten.
Ich habe in meiner Anthologie zwei Texte, die ungefähr aus der gleichen Zeit stammen und die eigentlich diese diametrale Opposition zeigen, nicht? Da ist einmal der Naturfreund Franz Krones, ein revolutionärer Sozialist eigentlich aus Wien, hochgebildet und in dieser Arbeiterbildung engagiert. Für ihn ist der Berg ein Symbol der Befreiung aus den Zwängen des Kapitalismus. Also es ist nicht nur eine Naturliebe, die da kompensiert und ersetzen soll, was man im Alltag nicht hat, sondern es ist schon ein stärkeres Symbol. Und ungefähr gleichzeitig schreibt Natalie Beer, die Vorarlberger nationalsozialistische Autorin, ein Erlebnis am Piz Buin, wo es eine ganz andere, mystisch überladene Natursehnsucht ist. Wenn man nur grob und oberflächlich hinschaut, dann sind solche Texte auf den ersten Blick vielleicht ähnlich, nicht? Weil sie beide von einer großen Naturliebe zeugen und eben beide den Berg zu dem Raum einer persönlichen Erfahrung machen und das dann verbinden mit politischen Projektionen. Wenn man aber genauer hinsieht, dann sieht man, dass das eigentlich in ganz unterschiedliche Richtungen führt und dahinter auch ganz unterschiedliche Gesellschaftsverständnisse stehen. Einmal diese Idee der Volksgemeinschaft und dieses Verbundensein von Volk und Natur bei Beer. Daneben dieser Freiheitsanspruch der Idee einer sozialistisch befreiten Gesellschaft bei Krones.
Sagt Bernhard Tschofen. Sein Buch Piz Buin, literarische Erkundungen 1865 bis 2015 ist eine Publikation des Instituts für Kulturforschung Graubünden. Mythos Piz Buin, herausgegeben von Michael Kasper, ist im Haimon Verlag erschienen. Und musikalisch passt jetzt eine Ausstellung